WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
11. November 2011. Der Todestag der Fotografin Walde Huth.
Ich sah nichts als den Himmel, weil es eine Dachwohnung war, sodass also unter mir nur die Dachziegel waren von diesem Vorsprung zum unteren Stockwerk. Also ich sah hier nichts anderes, wenn ich rückwärts, also bis hier, also nur die Füße waren innen im Raum. Der ganze Oberkörper, ich musste mich dann so abstützen. Da war wirklich nur der Himmel über mir. Kein Baum, kein Strauch, kein nichts. Da war ich mit dem Himmel per Du.
Kindheitserinnerung von Walberta. Walde, von ihren Eltern zärtlich Schätzelchen genannt. 1923 in Stuttgart geboren, Inflationskind, Spielzeug gibt es kaum. Für das Spiel auf der Straße ist sie noch zu klein, doch es gibt ja den weiten Himmel. Der Vater bastelt eine Schlaufe, damit das Kind nicht aus dem Fenster fällt, beim Betrachten der Wolken.
Ich habe sie als Freunde empfunden, die mir Nahrung gaben in meiner Fantasie, was alles so geschehen kann. An Formen, wieso die Verwandlung von einem Vogel in ein Schwein oder in also Getier oder Völkerwanderungen oder halt, also was man sich halt vorstellen mag. Und man ist ja nun jeden Tag ein anderer Mensch, also sind auch die Wolken für einen, wie man sie liest, immer wieder anders. Ich glaube, das ist stark in mein Bewusstsein wohl gekommen dadurch, dass jeder Tag ein anderer Tag ist.
Walde Huth wird viele verschiedene Tage in ihrem Leben sehen. Tage des Glücks und der Leichtigkeit und der ersten Erfolge.
Karl Lagerfeld, der mir ja, das war 55, sagte, übrigens, Ihre Bilder sind die besten der Saison. Der hat es erkannt, was ich mache.
Andere Tage sind dunkel und still.
Gestern war ich toll dran. Also, war ich so bewegt im Himmel und offen und Luft und Licht. Also, da bin ich ein ganz anderer Mensch. Brauche ich auch keinen Sekt. Aber heute habe ich schon ein Glas getrunken, in der Verzweiflung, weil ich merkte, oh, feucht so. Oh. Da klebt das alles so an einem, man hat so ein Unbehagen.
Licht und Schatten und Bewegung sind das Metier der Fotografin Walde Huth. Und auch ihr Leben ist bewegt, hat viel Licht und auch reichlich Schatten. Glanz und Eleganz, Reisen, anregende Gespräche, der wunderbare Mann, das Studio, die Häuser, die Hunde, die Fotografie. Das sind die guten Jahre. Und dann allein, verarmt und einsam. Aber immer noch ganz Walde Huth.
Ja, ich war sehr streng erzogen worden. Nicht zu meinem Schaden. Ich durfte auch als Kind nicht sprechen, wenn ich nicht gefragt wurde. Tja, und jetzt ist Sprechen für mich eine Erlösung, weil ich ja so zurückgezogen leben muss. Aber wenn ich dann auf Menschen treffe und die mir zuhören.
Frau Huth und auch ihr Mann Karl-Hugo Schmölz waren ja in den 70er, 80er Jahren, gehörten die ja hier zu Otwolle in Köln. Die hatten Kontakte überall hin, teilweise bis hoch in die Politik. Die haben ein großes Studio betrieben hier mit Tagessätzen von 3.000 Mark am Tag. Muss man sich mal in den 60er, 70er Jahren vorstellen. Sie haben für fast alle großen Werbeagenturen gearbeitet. Sie haben
es sind die glanzvollen Jahre der Walde Huth, die Horst Gläser nacherzählt. Er ist Sammler und hat das Walde Huth-Archiv gekauft. Er schließt es, durchforstet noch immer die übervollen Kisten mit ihrem Lebenswerk.
Frau Huth hat alles, was ihr irgendwie auffiel, alles, was ihr begegnet ist, an Schatten, an Farben und solchen Dingen fotografiert. Und das ist auch ein Werk, das hat eigentlich noch niemand wirklich gesehen. Das liegt weitestgehend noch im Verborgenen. Das Schönste, was ich da gefunden habe, heißt Der Traum der Putzhilfe. Das sind Doppelbelichtungen oder Mehrfachbelichtungen, die aus Einkaufsnetzen und Gummihandschuhen gemacht worden sind. Die sind hochkünstlerisch.
Goethe. Der hatte einen unglaublichen Blick. Ja, er sagt ja auch, was ist das Schwerste? Mit den Augen zu sehen, was vor den Augen zu sehen ist. Das ist mein Leitfaden. Was ist das Schwerste? Mit den Augen zu sehen, was vor den Augen zu sehen ist.
Eigentlich will Walde Huth Schauspielerin werden oder Musikerin. Den Klassenclown hat sie auch immer gegeben und Schlossfräulein wäre ein Herzenswunsch gewesen. Doch der pragmatische Vater drängt sie zum Studium der Fotografie. Mit 17 geht sie nach Weimar an die staatliche Schule für angewandte Kunst, studiert bei Walter Hege, damals eine Größe. Er erteilt den Studenten die Aufgabe, den Herbst zu fotografieren.
Die anderen so Stimmungen, Herbststimmungen, Bäume schön und ein Herbstblatt, das lag da so, das hat mich angesprochen, angeschaut. Oh, da habe ich, das ja eigentlich auch ein Symbol. Nur dieses geäderte Herbstlaub, noch ein paar Regentropfen drauf, das ist ja Herbst.
Spartanisch, einfach, kein großes Orchester. Nur ein Blatt lichtet sie ab. Ein leises, ein klares Bild.
Und ich habe von allen Semestern den ersten Preis damit gemacht. Und das wusste ich dann von da ab auch. Wenn man gesiegt hat, dann ist es was anderes. Und ab da war ich eine besessene Fotografin.
Waldehut will glänzen. Immer. Sie will sich beweisen, in jeder Lebenslage. Sie duldet keine eigene Schwäche, fordert sich, treibt sich an.
Also den Dingen entgegengehen ist immer das Wichtigste. Und da ich ein sehr zartes Geschöpf an sich bin, sehr zarte Konstitution habe, aber mich nicht schone, habe ich eigentlich mich bemüht, in sportlicher Manier dem, wovor ich Angst habe, zu begegnen.
Sie ist eine zarte Person, kaum 1,50 Meter groß, aber ungeheuer energiegeladen und zielstrebig. Für politische Fragen interessiert sie sich nicht, nie. Arbeitet nach ihrem Abschluss 1943 in der Entwicklungsabteilung für Farbfotografie bei Aqua Wolfen, schwärmt nicht für den Nationalsozialismus, lehnt sich aber auch nicht auf, nimmt bedenkenlos besondere Aufträge direkt aus dem Führerhauptquartier an. Immer geht es ihr nur um ihre Arbeit.
Also ich glaube, dass sie angetrieben war, davon Besonderes zu leisten. Also und das Besondere, was das war, das hat sie nur selber festgelegt.
Das Bild der Welt durch Welt im Bild. Frankreichs Modeschöpfer buchstabieren weiter. Nach dem A und dem X jetzt das Y. Dem fraulichen Kombinationsvermögen sind keine Grenzen mehr gesetzt.
Paris in den 50er Jahren. Hier macht sich Waldehut einen Namen als Modefotografin. Nach dem Krieg hat sie für die Alliierten fotografiert, dann ihr eigenes Atelier, die künstlerische Lichtbildwerkstätte in ihrer Heimatstadt Esslingen gegründet. Werbefotografien, Porträts, Kunstfotografie. An Aufträgen mangelt es nicht. Bald braucht sie ein größeres Studio, geht nach Stuttgart, hat 8 Angestellte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schickt sie für Modeaufnahmen nach Paris.
So eben habe ich ihr gesagt, also ihre Arme stören mich. Und das in meinem Schulfranzösisch. So gehen die Stufen. Also wenn wir jetzt die Arme wegtun, wie machen wir das?
Eine Schwarz-Weiß-Fotografie, grau und unscharf, im Hintergrund Passanten, junge Männer, die auf einer Treppe stehen, einer sitzt. Im Vordergrund, in einem engen schwarzen Kleid mit einem monströsen Rüschenkragen, eine schöne Frau, die sich in die Kameralinse hineinzubeugen scheint. Sie wirkt wie eine Nixe, lächelt spöttisch den Betrachter an. Eines der berühmtesten Bilder von Waldehut, das Modell Lucky in einem Kleid von Dior.
Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben gar keine Arme mehr. Lucky, Sie haben gar keine Arme mehr. Verstecken Sie die doch einfach. Einfach weg. So, so, so.
Das sind immer die Modefotos gewesen, wo darüber berichtet wurde. Und das hat ihr natürlich auch überhaupt nicht gefallen. Sie konnte dann auch schon mal den Bildchef von der FAZ anrufen und sagen, was er denn da für einen Blödsinn geschrieben hätte. Weil sie wäre eine ganz andere Künstlerin und sie würde diese ganzen alten Modefotos, die könnte sie überhaupt nicht mehr leiden.
Die Modefotografie hebt sie ins Rampenlicht. Sie lernt Karl Hugo Schmölz, den Architekturfotografen, kennen. Sie heiraten, gründen ihr gemeinsames Studio für Werbung und Public Relations, Schmölz und Hut, bauen sich ihr Atelierhaus in Marienburg, Kölns bester Adresse. Es sind die guten 30 Jahre bis 1986. Nur ihre künstlerischen Ambitionen muss sie zurückstellen.
Vor dem Tod ihres Mannes war sie eher so eine Art Unterstützerin in diesem Fotostudio, was die zusammen gegründet haben. Und Auch wenn sie das so nie gesagt hat, glaube ich aber, dass nach dem Tod ihres Mannes und damit auch mit der Befreiung von diesem Fotostudio für sie eine große Freiheit einhergegangen ist. Und dann hat sie ja auch angefangen, all diese surrealistischen Aufnahmen zu machen. Das sind Wolken, das sind Stifte, das sind kombinierte Objekte, die niemals jemand sonst so kombinieren würde.
Ja, mein Feuervogel, das ist ja auch ein Wolkenbild, eine Innenbelichtung, wo ich dann nachher im Schnee ein Feuer gemacht habe. Das ist meine Windsbraut, mein Brautschleier. Den fand ich im Keller und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mit ihm ein Bild.
Ihre freien, abstrakten Themen, 100 ungeschriebene Briefe, 100 festgehaltene Schritte, 100 unwirkliche Wirklichkeiten. Schon zu Lebzeiten von Karl Hugo Schmölz beginnt sie mit diesen Arbeiten.
Mein Mann, wenn er neben mir stand, sah er nicht, was ich sehe. Er sah das Bild nicht und war Architekturfotograf. Er sah es gar nicht, worum es mir da ging. Wenn die Bilder fertig waren, oh ja, dann hat er es sehr geschätzt, aber nicht, wenn er dabei war.
In den 1980er Jahren beginnt ihre dritte Schaffensphase, die, in der sie sich endlich selbst verwirklicht, so wie sie immer alles getan hat, was sie anpackte, mutig, mit Schwung und Elan und unermüdlich.
Ich habe ihren Äußerungen immer entnommen, dass es schon eine Art Befreiung war und jetzt endlich nicht mehr dieser banale Werbescheiß fotografiert werden musste. Und sie hat im Grunde genommen ja auch dadurch ihre Mittel verbraucht. Sie hat diese Ausstellung selber finanziert, sie hat die Drucke selbst bezahlt und hat im Grunde ihr ganzes Geld dafür weggegeben, um Aufmerksamkeit auf diesen Bereich ihrer sinnvollen, surrealistischen Fotografie zu lenken. Und die Zeit dafür war aber einfach falsch.
Der Erfolg stellt sich nicht ein. Aus einer reichen Frau wird eine sehr arme. Keine Krankenkasse, kein Konto, das Haus muss sie verkaufen, darf aber gegen Miete in der ehemaligen Dunkelkammer im Untergeschoss wohnen bleiben. Schnuckelig hat sie es sich dort gemacht, erzählt Horst Gläser, der ihr das Fotoarchiv abkauft, auch um sie finanziell zu unterstützen.
Ich glaube schon, dass sie die Fähigkeit hatte, auch die Realität auszublenden. Dass sie in der Lage war, das zu ignorieren. Und das hat man ja auch in vielen Gesprächen gemerkt, dass sie immer noch der Meinung war, dass sie den Status hätte, den sie in den 70er, 80er Jahren hier in Köln hatte. Die Ehefrau des Karl Hugo Schmölz und die exklusiven Fotografen für das Museum Ludwig und.
Haltung bewahren, das hat Waldehut schon als Kind gelernt. Sich keine Blöße geben, sich nicht gehen lassen und nie aufgeben. Sie fotografiert weiter, weniger, es fehlt das Geld, aber nicht die Leidenschaft.
Mein Beruf, also dieser ist es ja kein Beruf, das ist ein Abenteuer und eine herrliche Leidenschaft. Ich bin besessen.
Die Kälte, die Dunkelheit in ihrer kleinen Kellerwohnung, sie nimmt es hin, will nicht, dass darüber gesprochen oder geschrieben wird. Das kränkt sie. Nur ihre Kunst zählt, ihr Durchbruch als Künstlerin. Der Zeit ihres Lebens ausbleibt.
Man muss spüren, wann es was Besonderes wird. Auch wenn man noch nicht genau weiß, ob es was Besonderes ist. Aber es muss einen schon bis zu einem hohen Grade erregen, damit es nachher auch was Bleibendes ist. Sonst gehört mir ja mit zum Heer der Knipse. Ja, und so bin ich immer eigentlich ein Liebhaber-Fotograf. Also, weil ich es lieb habe, dass Objekt oder das Ding oder den Menschen oder die Situation, die ich schaffen will. Also in dem Moment muss sehr viel Zuneigung da sein. Sonst wird es nichts Lebendiges. Dann ist es nur was Gemachtes, was Gedachtes. Ja, dann stimmt eigentlich alles, aber es stimmt eben nicht, weil keine Ausstrahlung da ist.
Waldehut konnte strahlen, von innen heraus. Am 11. November 2011 stirbt sie mit 88 Jahren bei einem Schwelbrand in ihrer Kellerwohnung. Kein Licht, keine Luft, keine Wolken.
Schenkst du mir mal eine schöne Wolke? Ich muss jetzt da eine Wolke haben. Ach, liebe Wolke, dann rede ich mit den Wolken. Und dann tatsächlich schwebt manchmal eine dahin, wo ich wirklich eine Wolke brauche. Gibt's.
Im Zeitzeichen erinnerte Veronika Bock an Waldehut, die heute vor 5 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den österreichischen Musikmanager Egmont Monti Lüftner.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. www.wdr.de.